Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Mit Sören Brinkmann, guten Tag. Es wird im Moment viel diskutiert über eine politische Zeitenwende, die von Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufen wurde. Hintergrund natürlich der russische Angriff auf die Ukraine. Aber auch wenn diese Krise derzeit unsere Aufmerksamkeit auch medial sehr dominiert, andere Krisen werden nicht unwichtiger, nur weil sich der Fokus verschoben hat. Der Verbrauch unserer natürlichen Ressourcen ist dauerhaft für die Erde nicht tragbar. Ein massiver Raubbau an der Natur zeigt sich zum Beispiel am Artensterben. Und über allem steht noch die Klimakrise. Und auch hier brauchen wir Veränderungen. Eine Energiewende, eine Mobilitätswende, eine Wende im gesellschaftlichen und kulturellen Leben. Und führen uns dann diese Veränderungen in eine lebenswertere Welt? Darüber spreche ich mit Viviane Radatz, Leiterin für den Bereich Klimaschutz und Energiepolitik beim WWF Deutschland. Guten Tag, Frau Radatz.
Hallo.
Sie machen ein optimistisches Szenario auf und sprechen über die Zeit danach. Sie verbreiten also Optimismus. Ist das das, was wir brauchen, wenn wir auf diese Vielzahl von Wänden, die ich eben angesprochen habe, blicken, wenn wir uns damit beschäftigen, dass wir einfach zeigen, es wird gut?
Naja, zunächst mal würde ich sagen, wir sind eine Umweltorganisation. Wir gucken natürlich sehr viel auf die Krisen. Sie haben einige davon gerade genannt. Und wir machen natürlich im täglichen Geschäft sehr viel von dem auf die Krisen gucken, auf die Probleme gucken, auf die aktuellen und akuten politischen Lösungen zu gucken. Aber es ist natürlich dann so, wenn man das viel macht, dass man dann natürlich sich mal überlegt, wenn die Dinge, die wir vorschlagen, wirklich wahr werden, wie kann es denn dann aussehen? Das muss man natürlich auch im Hinterkopf haben, denn es geht ja hier dann immer darum, aus einer Krise rauszukommen und dann auch sich eine Zukunft damit zu schaffen. Und wie diese Zukunft aussehen kann, davon muss ich ja ein Bild haben. Sonst kann ich auch nicht überlegen, was ich davon will, was ich nicht will. Also es ist immer sehr wichtig, aus unserer Sicht das auch zu beschreiben. Das wie kommen wir dahin, ist das, was wir täglich machen. So, aber wie sieht es dann aus? Damit beschäftigen wir uns viel zu wenig. Und es ist eben oftmals so, dass ganz viel an Widerstand, an Kritik und an Unverständnis dem gegenüber ja auch dem entspringt, dass es schwer ist, sich vorzustellen, was eben auch der Gewinn sein kann. Und deshalb haben wir uns gesagt, okay, wir gucken jetzt mal nach 2040, wie wird sich unser Leben dann verändert haben für einzelne Sektoren, also fürs Wohnen, für Mobilität, auch fürs so gesellschaftliche Zusammenleben, auch für was für Jobs werden wir haben, Bilder zu schaffen, die sozusagen neu sind, wo was anderes bei rauskommt.
Ja? Genau, sie zeichnen ein Bild von der Zukunft, in der wir dann irgendwann leben, ich sag mal in Klammern könnten, wenn wir die ganzen Wenden, Energiewende, Mobilitätswende und so weiter geschafft haben, wenn wir in einer gewendeten Welt in gewisser Weise leben. Ich habe deswegen eingangs nach dem Optimismus gefragt, weil ich überlege, braucht man so ein Zukunftsszenario, damit man den Weg dorthin, der ja vielleicht auch beschwerlich wird, erträglich macht oder damit man Leute mitnehmen kann für diesen Weg?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also es muss ja was zu gewinnen geben für jeden Weg, den man beschreitet. Mhm. Und ich meine, jedes Zukunftsszenario oder jeder und jede, der einem irgendeine Zukunft verkaufen möchte, macht genau das. Na? Und im Prinzip ist es also unser Weg zu beschreiben, was gibt es zu gewinnen? Was haben wir davon? Und ja, das ist natürlich der Optimismus, den wir haben, dass die Krisen, die Sie eingangs erwähnten, sich lösen lassen und dass wir da sozusagen ins Handeln kommen und dann eigentlich für uns alle eine lebenswertere Welt schaffen können.
Bislang werden diese Debatten ja häufig vor allem unter dem Schlagwort Verzicht geführt. Also wir sollen weniger Auto fahren, wir sollen weniger fliegen, weniger Fleisch essen. Das ist immer dieser Verzichtsgedanke. Das ist nicht der Optimismus. Ist das ein Problem, dass wir genau falsch rum diskutieren?
Ich finde, das ist oftmals schon ein Problem und es ist ja auch eine sehr bestimmte Sicht auf die Dinge. Ich würde sagen, Lösungen zu schaffen für die Abhängigkeit, die wir haben von fossilen Energien heute, sind eigentlich mehr oder weniger dieselben Lösungen, die wir brauchen für die Klimakrise. Ist also gar nicht mal on top, sondern es bedingt sich auch. Ja. Und dann ist eben die Frage für mich immer, da verzichte ich eben auch auf die brutalen Auswirkungen von diesen Krisen, wenn ich jetzt umsteuere. Also es ist ja nicht so, dass wir sozusagen in dem Status quo bleiben, sondern wir steuern auf massive krisenhafte Veränderungen unserer Lebenswelt zu. Das sind Krisen, die wir nicht mehr beherrschen können. Und dafür eine Lösung anzubieten, ist ja kein Verzicht, sondern es ist ja etwas, was uns unser Leben lebenswert hält. So, das ist also für mich
Aber
schon
viele
mal
Leute verstehen das ja schon als Einschränkung.
Und da wollen wir was entgegensetzen. Sicherlich ist es so, wenn ich sehr stark aus dem Status quo komme und mir nicht vorstellen kann, dass eine andere Zukunft entstehen kann, wenn ich ins Handeln komme und da irgendwas in Bewegung setze für. Das ist natürlich so, ja. Wenn ich festgehalten bin, beispielsweise in Abhängigkeiten vom Auto, weil wir sozusagen gerade, ich sag mal, auf dem Land heute eine Struktur geschaffen haben, die es eigentlich fast unmöglich macht oder nur mit unglaublich viel Aufwand anders zu leben als sehr abhängig zu sein von mindestens einem Auto pro Familie, wenn nicht sogar zwei oder drei teilweise. Aber auch das muss man sich immer vor Augen halten, finde ich immer sehr wichtig zu sehen, dass auch das politisch geschaffen wurde. Ne?
Aber vieles wird ja auch als Errungenschaft empfunden, oder? In Sachen Mobilität auf dem Land, ich kann mich immer in mein Auto setzen.
Genau, das kann ich machen, aber ich bin auch dran gebunden, wenn ich nicht mehr Auto fahren kann, wenn ich mir ein Bein gebrochen habe, wenn irgendwas, dann merke ich sehr schmerzhaft, dass ich keine weiteren Möglichkeiten habe. Und das ist ja dann auch keine Lebensqualität. Dann habe ich zwar sozusagen, im Normalfall läuft es so durch, aber wenn so wie irgendeine Störung reingegeben wird, habe ich keine Wahl mehr, irgendwas zu machen. Das merken natürlich auf dem Land gerade Jugendliche zum Beispiel oder auch Ältere, ne? Und dafür ist es eigentlich total wichtig, glaube ich, dass man da eben sich neue Bilder entwirft und gerade eben guckt, wie kann man denn Sachen neu organisieren und was hätten wir davon, wenn wir Mobilität beispielsweise auf dem Land völlig neu organisieren. Und da wird immer auch Auto eine Rolle spielen, aber es muss ja nicht jeder zwei haben. Es ist ja zum Beispiel auch Carsharing-Modelle und solche Dinge könnte man sich auch im Land, wären die eigentlich sogar viel sinnvoller als in der Stadt an vielen Stellen. Weil in der Stadt habe ich meistens noch mehr Möglichkeiten. Natürlich Fahrradinfrastruktur zum Beispiel. Es sind auch auf dem Land oftmals gar nicht mal so lange Wege, aber es ist halt wahnsinnig gefährlich, an so einer Landstraße 6 Kilometer zu fahren. Aber 6 Kilometer sind eigentlich kein Problem.
Und deshalb entwerfen Sie ein Szenario, wie denn diese, ich sag's nochmal, diese gewendete Welt in gewisser Weise aussehen kann. Sie überspringen einen Schritt, indem Sie jetzt nicht den Weg dahin aufzeigen. Das tun Sie in anderen Debatten, wie Sie eben erklärt haben. Ihnen geht es jetzt um die Zukunft. Und Sie fragen dann, was ist denn, wenn alles gut wird oder gut ist? Deswegen die Frage an Sie, was ist dann?
Ja, genau, das war unsere Leitfrage. Was, wenn alles da richtig gut wird? Ja? Was haben wir denn dann? Wie daten wir zum Beispiel? Also auch solche Fragen haben wir uns gestellt. Ne? Die sind ja nicht unbedingt, hängen die jetzt gleich vom Energiesystem ab oder so. Ne?
Genau, aber Sie werfen wirklich einen umfassenden gesellschaftlichen Blick auf das ganze Zusammenleben, das Kulturelle.
Und dann haben wir uns da so ein bisschen hinbewegt, eben zu sagen, okay, was für andere Industrien haben wir? Und wir werden andere Industrien haben, wir werden noch sehr lange zum Beispiel Häuser sanieren, wir werden da viel mehr Jobs drumherum haben, wie man energiepositive Häuser plant beispielsweise, was man da sozusagen handwerklich machen muss. Wir werden schwimmende Solaranlagen auf ehemaligen Braunkohletagebauseen haben. Jemand muss die warten, dann gibt es dann vielleicht den Aquasolarwirt, der sich um diese Anlagen kümmert. Also es wird neue Ausbildungsberufe, neue handwerkliche Berufe, aber auch neue kreativ- und akademische Berufe geben. Und Dinge fallen weg, aber es kommen neue dazu. Und wir werden vielleicht irgendwie auf Parkplätzen einfach überall PV-Anlagen haben, die da gleichzeitig Schatten.
Photovoltaik,
ja. Also Solaranlagen. Mhm. Die dann sozusagen auf so einem Supermarktparkplatz, der unendlich öde ist, zumindest mal Schatten machen im Sommer. Ja, weil warum nicht? So. Und diese Bilder haben wir uns vorgestellt, was kann daraus entstehen? Und dann ist der Parkplatz auch nur noch halb so groß, wie der heute ist, aber dann, weil es nicht mehr so viele Leute gibt, die mit dem Auto hinfahren. Auf der anderen Hälfte von diesem Parkplatz vor dem Supermarkt ist halt ein kleiner Park, wo die Jugendlichen abhängen. Und unter den aufgeständerten PV-Anlagen stehen ein paar Elektroautos und laden sich dort. Und auch der Supermarkt produziert quasi Energie für sich selbst und dann eben sogar noch für die Kunden. Ja.
Wenn man sich Ihre Visionen durchliest, da denkt man an vielen Stellen, so ging es mir jedenfalls, das klingt wirklich nach einer sehr anderen Welt. Ist das so wirklich ein gesellschaftlich-kultureller Umbruch, wie er vielleicht vergleichbar ist mit der industriellen Revolution in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts? Sie haben gerade angesprochen, dass es ganz neue Berufe, eine ganz neue Umwelt, Lebenswelt gibt.
Ja, ich glaube, das ist schon unsere Welt, ein bisschen anders ausgestaltet. Aber es ist jetzt nichts, was unvorstellbar ist. Nichts davon ist jetzt Science Fiction oder wahnsinnig utopisch, sondern es ist einfach nur, was haben wir heute schon und was kann man sich daraus irgendwie vorstellen? Ja? Und es ist natürlich immer so, dass wir ja zeitgleich in vielen Welten leben, alleine schon durch die Generation. Ne? Also heute 14-Jährige leben in einer ganz anderen Welt als heute 85-Jährige, obwohl die faktisch im selben Stadtraum unterwegs sind. Aber wie die sich da bewegen, beispielsweise die 14-Jährigen über ihr Telefon, die 85-Jährigen mit einem Rollator, macht natürlich einen riesen Unterschied dazu, wie die sich in den Welten zurechtfinden. Und ich glaube, wir haben einfach das angeguckt, was wir heute schon teilweise sehen können, was man daraus machen kann und das dann sozusagen transportiert und gesagt, das sind eigentlich schöne Vorstellungen, wenn die Menschen mehr zusammenkommen, weil wir beispielsweise in den Städten deutlich mehr Raum haben, deutlich mehr Grünflächen, wenn sozusagen große Straßen es nicht mehr zerschneiden und Menschen einfach besser sozusagen miteinander in Kontakt kommen können. Mhm. Das ist ja eine positive Vision, die niemandem missfällt. So.
Klar, auf diese Einzelheiten kommen wir sofort. Mhm. Noch gerade auf den Zeitraum geblickt. Wir reden vom Jahr 2040, das soll sozusagen der Referenzrahmen sein.
Genau, aber es könnte ja auch 39 oder 42 sein. Das war jetzt nur einfach mal der Punkt, den wir gesetzt haben. Also,
sozusagen, aber schon eine greifbare Zukunft.
Ja, genau, das ist ja nicht mal 20 Jahre. Also da wird jeder, der heute geboren wird, ist dann gerade mal erwachsen.
Und wenn man dieselbe Zeit zurückblickt, Anfang der 2000er Jahre, das ist für die meisten jedenfalls auch noch ein Zeitraum, an den man sich gut erinnern kann.
Also andererseits hatten da zum Beispiel noch niemand ein Smartphone. Also Es sind ganz, ganz viele Sachen in Bewegung gekommen. Auch wenn man jetzt denkt, so vor 20 Jahren, was war denn da anders? Es war sehr, sehr viel anders, auch kulturell. Heute haben wir unsere S-Bahn-Tickets auf diesem Telefon. Niemand kann es mehr aus der Hand legen, weil das ganze Leben sich drauf abspielt, bezahlen alles. Und eben noch vor 20 Jahren hatten wir das gar nicht. Also man
kann. Neulich habe ich gelesen, 2007 war es, als das erste iPhone auf den Markt kam. Und ich war wirklich überrascht. Ja, das sind 15 Jahre.
Ja, ich finde, mein Sohn findet das immer faszinierend, weil der ist 16. Wenn wir sagen, wir hatten kein Telefon, um dich zu fotografieren als Baby. Diese Vorstellung, dass sozusagen er hat sein Leben lang mit einem Smartphone gelebt, so als er ihm bewusst wurde, gab es das schon. Aber als er geboren wurde, gab es das noch nicht. Das ist für die ganz unvorstellbar eigentlich.
Das war jetzt der Blick zurück. Kommen wir wieder zum Blick nach vorne. Ja. 2040. Und Sie haben eben ein paar Punkte angesprochen. Zum Beispiel unser Zusammenleben im öffentlichen Raum, in den Städten. Weniger Straßenverkehr, weniger Straßen, mehr Platz für alle, für Fußgänger, Radfahrer.
Ja, mehr Platz für die Mobilität selber, aber auch um sich zu begegnen, um auch mal sich im Straßenraum aufzuhalten. Der ist ja dann nicht unwirtlich, sondern der ist schön. Und das macht es dann eben auch vielleicht weniger notwendig für viele, aus der Stadt rausziehen zu müssen, weil sie gerne mal eine grüne Umgebung haben, weil man in der Stadt dann auch eine ruhige grüne Umgebung haben kann. Ja, und gleichzeitig natürlich dichter zusammenlebt, was natürlich auch viele Vorteile hat für Begegnungen, ja, als auf dem Land. Und gleichzeitig natürlich, also das ist auch so eine Vorstellung, die wir eben haben, dass das Wohnen viel flexibler wird, dass ich nicht mehr ein Haus kaufe, was ich mal für eine Familie einrichte und dann lebe ich dann am Ende mit 80 oder 90 dann allein da drin und komme eigentlich nicht mehr die Treppe hoch und so, sondern dass ich einfach in flexibleren Wohnanlagen wohne, wo sich das auch verändert, wo ich modular was verändern kann, wo ich mit einer Familie halt in einer großen Fläche wohne und später woanders hinziehe, dass es über Generationen hinweg auch ganz anders geht. Das sind ja alles keine Dinge, die es heute noch nicht gibt, aber die sind natürlich nicht der Standard.
Sie beschreiben das in einem Ihrer Texte, in einem der Szenarien folgendermaßen. Wohnungen sind heute, das ist dann das Jahr 2040, Wohnungen sind heute meist kleiner, dafür haben wir mehr gemeinschaftlich genutzte Flächen. Den Garten auf der Dachterrasse, den Yogaraum und das Musikzimmer im Erdgeschoss teilen wir uns mit der Nachbarschaft. Das ist für viele bestimmt ein interessantes, spannendes Szenario. Auch das, was Sie erklärt haben mit dem eher modularen, dass man wirklich die Größe verändern kann im Laufe der Zeit. Was machen Sie denn mit denen, die das überhaupt nicht gut finden?
Wir machen mit niemandem irgendwas. Wir bauen hier ja eine Zukunftsvision. So, wer sowas nicht gut findet, der kann sicherlich eine andere Art zu wohnen weiterhin finden. Das ist ja heute auch so. Ich kann mir natürlich die Wohnformen suchen, die ich möchte, auch heute schon. Und es ist natürlich dann auch so. Aber ich glaube, es spricht eben sehr viele an. Und es ist auch so, gerade in der Stadt, oftmals eigentlich eine Herausforderung, gerade in der Nachbarschaft so ein bisschen überhaupt in Kontakt zu kommen. Dafür sind die Häuser, die Plätze, die Straßen und Plätze davor oftmals nicht gemacht. Und alleine, wenn man das mal macht, wenn man da so eine Kontaktmöglichkeiten schafft, wenn man Gemeinschaftsräume hat in Mehrfamilienhäusern, dann bringt es natürlich schon einen völlig anderen Spirit damit rein. Aber es heißt natürlich nicht, dass jeder und jede so wohnen wird und so wohnen muss.
Aber das klingt nach mehr Gemeinschaftlichkeit schon auch.
Ja, das ist natürlich so ein Punkt. Wir haben ja, wie gesagt, wir haben uns ja hingesetzt und haben ausgehend vom Heute und von allen möglichen Studien, die uns sagen, was wir alles brauchen, um sozusagen die Energiewende fertig zu kriegen, haben wir ja uns immer weiter in die Zukunft fortbewegt und dann eben uns überlegt, und das nicht nur wir selbst beim WWF, sondern eben auch mit Fokusgruppen, mit vielen unserer Förderer gesprochen, diesen Prozess beschrieben und dann gesagt, was stellst du dir denn vor, was daran so interessant und positiv sein kann dann. Also wir haben das wirklich, ist so eine Art Kreismodell, deswegen mache ich die ganze Zeit hier Kreise in die Luft, weil das sozusagen der äußerste Kreis war dann wirklich dieses, wenn wir das jetzt, wenn diese Voraussetzungen alle da sind oder das sozusagen das Bild ist, was da entsteht, was ist dann, was entsteht dann bei dir als Bild, wie sich die Stadt verändert? Und da ist das eben sehr, sehr viel gekommen, dass es eben mehr Räume für Begegnungen gibt. Es ist nicht gleich immer Gemeinschaft, aber einfach mehr Begegnungen, mehr
schaffen,
Kommunikation.
Es kann Begegnungen schaffen. Ja, wenn wir in Gedanken mal durch diese Stadt, ich will sie jetzt nicht die neue Stadt nennen, aber durch diese Stadt im Jahr 2040 laufen, stelle ich mir also vor, dass es gemeinschaftlich nutzbare Flächen gibt. Der Autoverkehr ist dann ein Stück weit an den Rand gedrängt. Wir sehen wahrscheinlich auch weniger parkende Autos. Wir sehen dann eher Mobilität, die gemeinsam nutzbar ist, über Sharing, dass man das Auto sich teilt, dass man sich Fahrräder teilt, so wie es das ja teilweise auch in den großen Städten schon gibt, dass es ein Leihfahrradsystem gibt. Sie haben die Wohnverhältnisse angesprochen. Ein bisschen grüner wird es. Muss ich es mir ganz konkret vorstellen?
Es wird grüner und ruhiger vor allen Dingen auch. Also alleine, weil es viel weniger Autos gibt und weil die dann auch elektrisch fahren werden, was auch nochmal sehr viel ruhiger ist, natürlich nicht geräuschlos. Man wird viel mehr sozusagen, es wird ja nicht still, es wird Menschenlärm geben auf der Straße, kein Verkehrslärm beispielsweise. Ne? Mhm. Ja, ich würde sagen, es wird vielleicht sozusagen vielleicht offener, vielleicht durchlässiger. Ne? Also es wird irgendwie leichter, eine Straße zu überqueren. Es wird auch leichter, seine Kinder loszulassen, wenn man erstmal vor die Haustür getreten ist, was ja heute fast unmöglich ist beispielsweise. Also man kann einfach sagen, ja, geh runter, so wie das manchmal, meine Großmutter ist auch in Berlin aufgewachsen, wenn die erzählt, was die gemacht hat, waren keine Autos am Straßenrand und die waren den ganzen Tag auf der Straße. So. Mhm. Und das wird man natürlich wieder machen können. Es gibt eine völlig andere Sicherheit für Eltern, für Kinder, für alle, dass man sich viel besser und freier bewegen kann beispielsweise.
Mit Viviane Radatz vom WWF spreche ich über Zukunftsvisionen, eine Zukunftskampagne, die der WWF auf den Weg gebracht hat, jetzt entwickelt hat. Die Welt, unsere Umwelt im Jahr 2040. Und wenn man sich anschaut, wie sehr auch sozusagen, das beschreiben Sie auch, ein neues Denken, ein neues Handeln, ein neues Miteinander da dann einfach möglich wird oder nötig wird an manchen Stellen vielleicht auch. Ich frage mich gerade, ob auch mehr Debatte, mehr Diskurs möglich sein wird, wenn man mehr Raum schafft, wenn man tatsächlich physisch auch mehr Raum schafft, ob das auch eine neue Debattenkultur.
Das könnte schon sein. Damit haben wir uns jetzt, glaube ich, gar nicht mal so viel beschäftigt. Aber es war natürlich was in den Bildern, was eine Rolle, dass man so wie so eine Agora irgendwie dann natürlich auch wieder hat in den Städten. Aber ich würde da jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass das im Kern unserer Betrachtung war. Mhm. Sondern es war ja schon eher dieses, die Energiewende ist gelungen, Bild, was kann daraus entstehen? Ja.
Da sind wir jetzt ein Stück weit durch die Stadt gewandelt und haben uns vorgestellt, wie die aussieht, wie der öffentliche Raum, wie das Wohnen aussieht. Auch Urlaube wird es in Zukunft geben und ein Szenario, das Sie entworfen haben, heißt lautlos nach Lissabon. Wie funktioniert das Reisen lautlos nach Lissabon?
Naja, das Reisen wird wahrscheinlich ein bisschen langsamer sein an vielen Stellen und wieder ein echtes Reisen, wo man wirklich sozusagen nicht rein, raus, man ist ganz woanders, anderes Wetter und sozusagen irgendwie wirklich Anpassungsschwierigkeiten hat, sondern wir werden uns wieder langsamer durch die Welt bewegen und wirklich mitbekommen, dass wir unterwegs sind. Ja? Und das wird man natürlich mit einem Schiff zum Beispiel machen können, was eben 100% erneuerbar betrieben ist, beziehungsweise eben auch mit Segeln. So, deshalb lautlos, beispielsweise übers Meer nach Lissabon schippern oder eben auch in einem Nachtzug. Wir haben uns natürlich dann schon vorgestellt, dass wir sind alle viel entspannter und wenn wir arbeiten, dann sind wir deswegen auch viel produktiver. Und deshalb kriegen wir auch mehr Urlaub, um ein bisschen länger durch die Gegend zu schippern im Urlaub, weil wir dann nicht mehr fliegen, sondern wir fahren mit dem Schiff, dauert schon ein bisschen länger. Ist aber auch eine deutlich größere Entspannung. So, das waren so die Geschichten gerade für lange Reisen, die wir uns da vorgestellt haben. Oder eben halt Nachtzüge, auch mit so einem Bild von so einem neuen Luxus, ne? So wie man das eigentlich so aus dem Orient Express und so kennt. Wie kann man eigentlich reisen?
Die goldene Zeit des Reisens, wirklich genau. Des Reisens, wie Sie angesprochen haben.
Wo dass der man, Weg dass auch man das sowas Ziel war. Eben ja. wieder, dass man sowas wieder erleben kann. Dass es eben anders ist als heute natürlich, aber dass es eben für deutlich mehr Entspannung sorgt und eben dann bei der Arbeit als Aquasolar wird auch für so viel Produktivität, dass ich irgendwie 40 Tage Urlaub haben kann.
Ja, damit sind wir bei einem anderen Punkt bei der Arbeitswelt. Aqua Solar wird, Sie haben eben schon angesprochen, dass natürlich auch neue Berufsbilder, Ausbildungsbereiche auch ganz neu entstehen würden. Und Sie schreiben in Ihren Szenarien, dass es mehr Arbeit geben wird.
Ja, eine neue Welt zu bauen, braucht natürlich, also da hat man viel, viel mehr Arbeit mit, ne? Wir haben ja damit zu tun, diese ganzen Infrastrukturen auch aufzusetzen. Also das wird sich ja auch eine Weile fortpflanzen. Insofern gibt es schon, es gibt bestimmte Jobs, die wegfallen, aber es gibt viel, viel mehr, die neu entstehen. Zumindest ist es für uns so sehr, sehr klar, dass diese Chancen da sind. Gerade weil sehr viel Kleinteiliges sein wird, wenn man zum Beispiel eben alle Häuser saniert und so, ich sag mal, so Plus-Energie-Häusern macht. Also dass wir sozusagen in jedem Haus am Ende keine Energie mehr verbrauchen und keine Rechnungen mehr bekommen, sondern eher was überwiesen bekommen oder sozusagen unseren eigenen Strom zumindest zum Nulltarif haben. Wenn wir in Urlaub fahren, bei 40 Tagen ist ja dann signifikant, dann dem Nachbarn was abgeben können beispielsweise sogar. Und all das zu schaffen, all diese Infrastrukturen dafür zu schaffen, da ist ja auch viel Digitalisierung drin, solche Sachen überhaupt möglich zu machen. All diese Jobs wird es dann geben. Ja? Und also gerade Sanierung, wir haben unglaublich viele Gebäude in Deutschland, wir brauchen einen wahnsinnigen Speed für Sanierung und wir werden, glaube ich, auch in 2040 immer noch sanieren oder schon wieder.
Ne? Und Sanierung ist das Stichwort statt Neubau, um genau, also, bei einem alten Gedanken auch zu bleiben, beim Recycling zum Beispiel.
Genau, heute heißt es Kreislaufwirtschaft, ja, ja. Oder Circular Economy, wie wir meistens sagen. Aber da, genau darum geht es, Materialien wieder zu verwenden, natürlich so viel wie möglich zu sanieren, in den Bestand reinzugehen. Aber wir werden natürlich auch neu bauen. Wir werden versuchen, das anders zu machen als heute, mit Materialien, die man auch wieder trennen kann, sodass man, dass so ein Neubau eben auch leichter wieder anzupassen ist oder auseinanderzunehmen ist und später das Material auch leichter wiederzuverwenden ist, als wir das heute eben beispielsweise bei Stahlbeton oder so haben. Dass wir einfach materialeffizienter werden und nicht sozusagen immer weiter neue Rohstoffe benötigen, sondern dass wir mit den Rohstoffen, die wir haben, viel mehr anfangen können, indem wir die immer wieder in den Kreislauf schicken. Und das ist zum Beispiel auch was für die Industrie total relevant ist, ne? Weil auch diese ganzen Rohstofflieferketten fragen, wo kommt es her, die Menschenrechte, die da dranhängen, auch die Lieferketten werden immer unsicherer, auch durch die Klimakrise im Übrigen, weil auch dann ja da Extremwetter und sowas alles eine Rolle spielen. Es macht uns also resilienter, auch zu einem großen Teil, wenn wir diese Kreislaufwirtschaft mehr etablieren in allen Bereichen. Und da haben wir natürlich auch wieder neue Jobs, die das erstmal sozusagen diese ganze Kette managen, aber dann auch entsprechend dann an verschiedenen Stellen ist man dann halt ein Betondemonteur oder so. Ja.
Eine wunderbare neue Welt, die Sie da beschreiben, Frau Radatz. Und Sie sagen das ja auch ganz offen, dass Sie eben positive Zukunftsszenarien entwerfen wollen. Deswegen habe ich eingangs von dem Optimismus gesprochen. Das ist, glaube ich, klar geworden, dass Sie diesen Optimismus einfach verbreiten wollen mit den Szenarien. Die Leute, die Ihnen dann vorwerfen, eine rosa-rote Brille aufzuhaben und das alles schön zu malen, wie überzeugen Sie die?
Also erstmal haben wir diese Vorwürfe noch gar nicht gehört, jedenfalls nicht in Bezug auf diese Zukunftsvision, sondern wir kriegen da sehr viel, sehr positive Rückmeldungen. Ja, es ist ja auch, wie ich sagte, es ist nicht das, was wir immer machen. Ne? Es ist auch mal für uns was Neues. Und ansonsten ist natürlich, ist es genau der Punkt, ich kann nicht jeden überzeugen. Ja? Und ich gehe auch sozusagen, so kann ich nicht durch die Welt gehen, immer zu gucken, wie kann ich den größten Kritiker überzeugen, sondern ich versuche sozusagen zu verstärken, das, was positiv ist, was anzubieten und zu sagen, das haben wir zu gewinnen, wollt ihr nicht mitmachen? So. Insofern ist es einfach nur die logische Konsequenz daraus, wenn man sagt, wir können da eine bessere Welt schaffen, ja, dass man diese Bilder macht und dass man eben versucht, da so viel wie möglich Leute mit für zu begeistern, ohne jetzt den Letzten begeistern zu können, das ist auch nicht unser Anspruch.
Aber ein positives Bild zeichnen von der Zukunft, darum geht es. Was, wenn alles gut wird? Mit Viviane Radatz von der Umweltorganisation WWF, zuständig für die Bereiche Energiepolitik und Klimaschutz, habe ich gesprochen über unsere Lebenswelt, wie sie aussehen könnte im Jahr 2040. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Und diese Kulturfragen haben wir am Freitag in Berlin aufgezeichnet. Dort hat Viviane Radatz die Zukunftsszenarien diskutiert auf der Digital- und Gesellschaftskonferenz Republika. Hier im Anschluss empfehle ich jetzt im Deutschlandfunk die Sendung Kultur heute. Und am Mikrofon bis hierher war Sören Brinkmann.